Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmiker und ich begrüße heute den Allgemeinmediziner mit Schwerpunkt auf ganzheitliche Medizin, Umwelt- und Ernährungsmedizin, Dr. Rainer Didier. Hallo Rainer.
Hallo Uncas.
Schön, dass du hier bist und wir wollen uns über ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, unterhalten, wenn es um chronische Krankheiten geht, wenn es um Umweltgifte geht, und das ist nämlich die Nahrung und welche Gifte sich darin befinden und wie die überhaupt da reinkommen. Und mir ist das ein ganz großes, wichtiges Anliegen, da wirklich intensiv drüber zu sprechen mit dir, denn da geht es viel um Qualität und da können wir unglaublich viel erreichen, weil wir das natürlich jeden Tag sozusagen zu uns nehmen. Bevor wir in unser Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen weiter vorstellen.
Genau. Also ich habe eine eigene Praxis seit nunmehr schon 25 Jahre. Also ich mache das schon ein Vierteljahrhundert. Begleite ich Patienten in der Praxis, in einer Privatpraxis. Das hat den Vorteil, ich kann mir die Zeit nehmen, die ich auch brauche für meine Patienten oder wie der Patient auch in dem Falle braucht. Es geht um Beratungsthemen im Bereich ganzheitliche Betrachtungsweise von Erkrankungen. Ob das nun aus dem Bereich der Ernährungsmedizin ist, der Umweltmedizin, auch die Zahnmedizin zählt zu der Umweltmedizin, denn gerade heute Morgen hatte ich noch wieder einen Patienten, die auch eigentlich sehr gesund sich ernähren, aber trotzdem hatte das Kind eben Kunststoffversiegelungen gerade vor einem Jahr bekommen. Das sind so Sachen, die dann letztendlich natürlich auch den Ernährungsstatus mit beeinflussen. Also Ernährungsmedizin, Umweltmedizin, die Versorgungslage mit den einzelnen Mikronährstoffen, habe ich genug Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe, alles ganz wichtige Bestandteile, damit unser gesamtes System optimal funktionieren kann. Das ist zwar keine Garantie dafür, dass wir immer fit und gesund sind, aber das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir lange fit und gesund sind. Und ich sag mal, die Erfahrung und auch die Verläufe bei unseren Patienten, denke ich, zeigen auch das ganz klar, dass wenn man hier was dran tut, wenn man sich gut versorgt über die Ernährung, eventuell aber auch über Nahrungsergänzungen, dann kann man hier sehr viel für seine Gesundheit tun. In dem Fall.
Ja, wunderbar. Vielleicht zum Einstieg in unser Thema. Aus deiner Erfahrung heraus, 25 Jahre lang Praxis, welche Rolle spielen denn eigentlich heutzutage Umweltgifte, wenn es um chronische Krankheiten geht?
Also sie spielen immer eine Rolle, und die Belastung mit Umweltgiften, Umweltbelastungen wird natürlich immer mehr und immer größer. Das heißt, es wird nicht besser unbedingt, also jetzt von dem Normalen, was wir so normal bekommen. Wenn wir natürlich mit etwas, sage ich mal, Wissen und Hintergrundwissen da rangehen, dann können wir durchaus gezielter uns ernähren. Und wenn wir uns gezielter ernähren können, dann können wir tatsächlich auch die Menge an Belastungen, die unser System zu tragen hat und zu kompensieren hat, auch reduzieren. Was mir hier in dem Zusammenhang besonders wichtig immer ist, um es zu verstehen, wenn ich eine gewisse Belastung durch meine Ernährung, durch meine Umwelt, durch mein häusliches Umfeld, durch mein Arbeitsumfeld, wie auch immer, wenn ich eine gewisse Belastung habe, selbst wenn diese Belastung kontinuierlich gleich bleibt, ist es dennoch so, dass wir in der Regel ja älter werden, und mit zunehmendem Alter wird unser Kompensationsvermögen, also die Fähigkeit, mit der wir diese Belastungen auffangen können, mit der wir diese Belastungen kompensieren können, die wird immer schlechter. Dir muss ich das nicht erzählen. Mit 20 konntest du locker noch 3 Nächte hintereinander durchfeiern und saufen und dann am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber verstehst du, da kannst du noch einiges machen. Das können wir heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so gut, möchte ich mal so sagen. Vielleicht Ausnahmen gibt es, bestätigen die Regel. Aber das ist das, was meine Patienten auch immer wieder, sage ich mal, rückmelden. Das geht einfach nicht mehr. Das heißt, die Kompensationsfähigkeiten werden im Laufe unseres Lebens schlechter. Und selbst wenn die Belastung gleich bleibt, kann es passieren, dass im Laufe von Jahren irgendwann die Belastung größer, höher, heftiger ist als unsere Möglichkeit, dieses zu kompensieren. Und dann fangen die Probleme erst richtig an. Das heißt, wenn das System das nicht mehr kompensieren kann, dann kriegen wir richtig Probleme. Nun können wir natürlich auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir die Belastungen runterschrauben. Auf der anderen Seite können wir diese Abnahme unserer Belastungsfähigkeit etwas abmildern und abbremsen. Habe ich zum Beispiel ernährungsbedingt große Defizite im Bereich von Mikronährstoffen, von Stoffen, die mich helfen, zum Beispiel zu entgiften. Ein Spurenelement zum Beispiel wäre Selen, aber auch Jod zum Beispiel ist ein Spurenelement, was mir hilft, mich zu entgiften. Wenn ich diese Substanzen nicht in ausreichender Menge in meinem System habe, dann sind natürlich die Belastungen von außen deutlich haben größeren Einfluss auf mein System, als wenn ich da von meinem System her gut mit umgehen kann und diese Belastungen von außen, sei es Umweltgifte, sei es Umweltbelastung aus der Nahrung und so weiter, kann ich sie einfach besser entsorgen und abbauen.
Ja, du hast jetzt zwei Punkte genannt. Auf der einen Seite schon Nährstoffmängel. Du hattest Jod und Selen genannt. Ich würde es auch noch Zink dazuführen. Das sind teilweise auch Antagonisten.
Das waren jetzt nur ja, zwei Beispiele. Ja, es gibt noch deutlich mehr. Ne?
Ja, ist klar. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Mikronährstoffe, die eine wesentliche Funktion im Körper haben und die auch gewissermaßen als Antagonisten Schwermetallen beispielsweise gegenüberstehen oder ganz generell einfach bestimmte Entgiftungsleistung, die der Körper hat, bewerkstelligen können. Also wir brauchen halt einfach praktisch alle Mineralien und Vitamine, um unsere Entgiftungsleistung auf die Straße zu bringen, um unseren Stoffwechsel, den wir als Mensch aufbringen können, mit unserer Genetik sozusagen voll ausleben zu können. Und das andere, dass du gesagt hast, je älter wir werden, desto schlechter können wir kompensieren. Aber dann gibt es natürlich auch schon mal auch Events. Das kann eine sehr stressige Situation sein, ja, das kann ein Trauma sein, das kann eine Krankheit sein, das kann ein Todesfall sein. Bei mir waren es verschiedene Sachen, die dann kamen. Dann plötzlich kam ich in die chronische Müdigkeit 6 Jahre lang und das ging auch los mit einschneidenden Events, die dann demjenigen, wo du gesagt hast, 3 Tage durchsaufen. Also ich habe früher meinem Körper eher geschadet als Gutes getan, sage ich jetzt mal. In den ersten 20 Jahren meines Erwachsenenlebens. Und das ging ja lange gut. Ne? Aber dann kamen halt diese Events und dann zeigt sich dann jetzt so im Nachhinein, was dann alles unter der Haube schon sozusagen los war an Belastungen und die mein Körper weggesteckt hat und die dann irgendwann, ja, ist das sozusagen das Fass einfach übergelaufen.
Ganz genau. Genau, diese Belastbarkeit, ne? Also selbst wenn du keine Events hast in deinem Leben, nimmt diese Belastbarkeit kontinuierlich ab. Natürlich, wenn du dann noch Events hast in deinem Leben, Trauerfall, Arbeitslosigkeit, was auch immer, belastet das deine Belastbarkeit nochmal extra. Ne? Dann gibt es natürlich noch abrupter. Ne? Das heißt, du kommst dann noch viel schneller in irgendwelche Symptomatiken rein. Ne? Aber selbst, wie gesagt, wenn du sie nicht hast, passiert es, dass die Patienten dann irgendwann sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, ich habe dies und nicht, das Problem und so weiter. Und auch da muss man sich dann natürlich Gedanken darüber machen, was ist an Belastungen da und wie kann ich diese Belastungen idealerweise reduzieren. Wir haben natürlich auch mittlerweile immer mehr Patienten, die kommen schon sehr früh, wo sie noch fit sind, ja, und sagen, ich möchte fit bleiben. Das ist heutzutage auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Patienten sagen, guck bitte nach, ist von allem ausreichend da, damit meine Belastbarkeit auch möglichst optimal, sage ich mal, ausgestattet ist, ne, dass ich optimal mich belasten kann.
Ja, wie sieht es denn da aus? Wir haben jetzt schon über so Nährstoffmängel angedeutet. Wie sieht es, wenn du Laboruntersuchungen machst, wie sieht es bei deinen Patienten aus oder auch bei den Leuten, die sagen, hey, mir geht's gut, schau mal nach. Ist das heutzutage ein Problem?
Was meinst du jetzt als Problem?
Ob wir heutzutage in der allgemeinen Bevölkerung Und das ist die eine Betrachtung, die andere Betrachtung chronisch Kranke, ob wir dort Mikronährstoffmängel haben, Mineralstoffe, B-Vitamine und so weiter.
Also ich möchte mal behaupten, wenn jemand so aus der freien Wildbahn, ein Erwachsener aus der freien Wildbahn soll heißen, der hat sich nicht groß Gedanken gemacht um seine Gesundheit, der hat sich nicht groß Gedanken gemacht um seine Ernährung, der isst einfach, worauf er Lust hat und was er kriegt, also ohne jetzt auf Bio-Labels und was weiß ich auch immer zu achten, einfach alles, was es so gibt. Bei solchen Menschen kannst du zu quasi 99,5% davon ausgehen, dass du mindestens ein, meistens mehrere Defizite im Bereich der Mikronährstoffversorgung hast. Manche Patienten, ich weiß ja nicht, wer uns genau alles zuhört, aber ich versuche nochmal gerade zu sagen, das erkläre ich meinen Patienten auch immer. Wir haben ungefähr also 47 Substanzen, die unserem System permanent regelmäßig zugeführt werden müssen über die Nahrung. Würde auch nur eine einzige davon fehlen, wäre das System nicht mehr funktionell. Ja? Dass wirklich eine Substanz von diesen 47 jetzt wirklich total fehlt, das kommt quasi kaum vor. Aber natürlich, wenn ich nur noch 10% meiner Reserven habe von einem bestimmten Mineral, von einem bestimmten Vitamin oder was, dann ist natürlich auch die Funktionalität in vielen Bereichen um 90% eingeschränkt, weil mir eben 90% von dieser einen Substanz fehlen. Und von daher kann man sagen, dass quasi fast jeder, der hierher kommt, eine Empfehlung oder mal oft auch mehrere Empfehlungen mitbekommt, wie er sein System optimal aufstellen kann. Das mache ich zum einen über Blutanalysen. Zum Beispiel im Bereich der Mineralien haben wir das ist ein fertiges Profil. Da testen wir 11 Mineralien und Spurenelemente im Vollblut. Das ist ganz wichtig, dass man solche Sachen im Vollblut misst, weil dann hat man auch den Anteil, der in den Zellen ist, mit dabei und nicht nur, dass das außerhalb der Zellen ist. Also das ist eine Vollblutanalyse. In dem Profil, was wir nutzen, sind auch noch 4 Schwermetalle sogar mit dabei. Also so eine Standarduntersuchung. Also 11 Mineralien und 4 Schwermetalle. Hier haben wir vor allen Dingen das Quecksilber, Blei, Cadmium und Nickel mit drin. Wir können diese Schwermetallkomponente auch noch ein bisschen erweitern um Arsen und Aluminium. Oft werde ich gefragt, was kostet sowas? Also zum Beispiel so eine Mineralanalyse, wenn es jetzt nur um die Mineralien geht, je nach Labor, also im günstigsten Fall mit dem Labor, wo wir zusammenarbeiten, zahlt man ungefähr 65 Euro und hat dann einen Überblick über die Mineralien, Spurenelemente. Vitamine sind da jetzt nicht bei diesem Profil, das muss man dann halt extra ankreuzen. Also die eine Sache ist, wir gucken das uns im Labor an. Das andere ist aber auch das Gespräch, die Anamnese. Das heißt, wenn du mir sagst, zum Beispiel, du isst keinen Fisch, ja, und auch sonst würdest du dich normal ernähren, aber du verzichtest komplett auf Fisch, dann würde ich schon mal dich direkt fragen, hast du eine andere Quelle für deine Omega-3-Fettsäuren und für deinen Jod, ja, für deinen Jodhaushalt? Wenn du sagst, mach da nichts in der Richtung, dann brauche ich das eigentlich gar nicht messen, weil die Untersuchung zum Beispiel von den Omega-3-Fettsäuren, wenn man so ein Fettsäureprofil macht, das kostet auch 65 Euro. Aber das kann man sich in solchen Fällen sparen, weil es kommt sowieso immer bei raus, reicht nicht aus. Ja? Das heißt, wenn jemand keine Fischöle, Schrägstrich Algenöle zu sich nimmt, also wir empfehlen eigentlich nur Algenöle, weil bei den Fischölen, je nachdem, von welchem Hersteller die kommen, weiß man auch nicht genau, wie rein, welchen Reinheitsgrad diese haben. Und da sind wir jetzt ja schon wieder dann auch im Bereich Belastung durch Nahrungsmittel. Also Fischöle würde ich zu den Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln ja, zusätzen oder Ergänzungen zählen. Also wir verwenden Algenöle. Aber wie gesagt, wenn jemand also kein Fisch isst, dann wird er nicht ausreichend gut versorgt sein mit Omega-3-Fettsäuren. Wobei die meisten Patienten, die meisten, ich sag mal, Bürger, die hier in die Praxis kommen, denken, ja, aber ich nehme doch mein Rapsöl und mein Leinöl, dann habe ich doch Omega-3-Fettsäuren. Ja, eine gewisse Art von Omega-3-Fettsäuren, abgekürzt ALA, sind in diesen Ölen drin. Aber das, was besonders auch wichtig ist für unser System, ist das EPA und das DHA. Und das finden wir in erster Linie eben in diesen Algenölen oder in Fischen oder sonst auch, denn der Urmensch hat sich von Wild ernährt. Und auch Wild ist durchaus reich an Omega-3-Fettsäuren vom Typ EPA, DHA. Aber ich meine, die breite Bevölkerung kann man eben nicht mit Wild ernähren. Ne? Das ist eben Zucht. Tiere. Das gilt übrigens auch für Zuchtfische. Auch Zuchtfische haben nicht mehr den Gehalt, in der Regel nicht mehr den Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Also so kann man über die Anamnese, über das Gespräch schon herausfinden, wo sind Defizite oder Vitamin D. Auch ein, ne, ich sag mal heutzutage, wenn nicht jemand permanent draußen ist, in der kurzen Hose rumläuft, dann ist der Spiegel in der Regel nicht gut, was den Vitamin D-Spiegel betrifft. Und auch da ist die Nahrung nicht besonders hilfreich. Also das ist wirklich, das hat was mit Lebensweise zu tun. Wie lebe ich, wie gehe ich um mit auch Sonne und Licht? Also Licht ist etwas Wichtiges für unseren Körper, genauso fast wie Nahrung. Und wenn wir das dem Körper nicht zuführen, dann kommt er hier auch in Defizit. Und nicht nur wegen der Vitamin-D-Produktion.
Das heißt, man kann sich viel Geld sparen, Laborgeld sparen, indem man einfach ein gutes Vorgespräch macht, eine gute Anamnese macht und dann kann man schon sehen, wie derjenige sein Leben lebt, dass da sicherlich, wo da die wahrscheinlich die Engpässe sind und dann kann man gleich dagegen steuern, weil es klar ist, dass man bestimmte Dinge braucht. Wir brauchen Sonnenlicht, wir müssen auf unsere Lichthygiene achten, wir brauchen Omega-3-Fettsäuren. Da bin ich ganz bei dir. Lass mal zum Thema Gifte in der Nahrung kommen. Das ist also unser Hauptthema hier sein soll. Jetzt waren wir gerade bei den Fischen. Lass uns doch mal bei den Fischen anfangen. Das ist immer so ein heißes Eisen. Wie sieht es denn da aus? Vielleicht, wie möchtest du in das Thema einsteigen? Sind Fische, kann man Fische überhaupt noch essen?
Also meine Empfehlung in der Praxis lautet nein. Also, jetzt die Frage, warum sage ich da nein? Also wenn ich als rein aus Ernährungsmediziner. Als Ernährungsmediziner sage ich dreimal die Woche einen fetten Fisch. Ein fetten Fisch wäre in dem Fall ein Hering. Da reichen, naja, sagen wir mal 100, 150 Gramm von dem Fisch aus, um ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu bekommen. Ist übrigens nicht jeder Fisch gleich. Wenn ich dieselbe Menge zum Beispiel mit Lachs zu mir führen will, dann muss ich schon 250 Gramm, also idealerweise sogar jeden Tag zu mir nehmen. Und wenn ich das Ganze zum Beispiel mit Kabeljau mache, dann muss ich gleich 3 Kilo pro Tag essen. Macht ja keiner. Das heißt, um vernünftig viel Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen, müsste ich relativ viel Fisch essen. So, das ist das eine. Aber das ist der Ernährungsmediziner. Dann steckt in mir ja auch der Umweltmediziner. So, der Umweltmediziner sagt, bloß kein Fisch essen. Warum? Weil die Belastung mit, also was ich so in der Praxis sehe, besonders häufig sehen wir können ja auch nicht alle Umweltbelastungen messen, das würde viel zu teuer werden. Wir messen halt zum Beispiel das Quecksilber, wir messen Arsen, Aluminium. Also wir sehen vor allen Dingen, wenn jemand viel Fisch gegessen hat, viel Quecksilber und auch viel Arsen im Blut. Und das ist auch schon kurzfristig sichtbar. Ich habe jetzt letztens meine Familie, diese waren 2 Wochen in Kroatien, haben halt dort öfter Fisch gegessen. Wir haben relativ kurz nach dem Urlaub diese Analyse gemacht mit den Mineralien und den Schwermetallen. Da lag die Frau mit ihrem Quecksilberwert 8-mal höher, als es normal sein sollte, nach diesen 2 Wochen öfter mal Fisch essen. Nun muss man wissen, dass die Adria im Mittelmeer sicherlich auch ziemlich belastet ist, gerade auch mit Quecksilber. In dem ehemaligen Jugoslawien gab es die zweitgrößte Quecksilbermine der Welt. Und die haben Gut, wo geht, leiten die ihre Abwässer hin? Natürlich ins Meer und das ist dann in dem Fall die Adria. Aber generell gilt im Prinzip das für eigentlich alle Fische, die wir im Mittelmeer finden, die auf jeden Fall ziemlich belastet sind. Aber auch, ich sag mal, Fische, die aus der Ostsee, aus der Nordsee kommen, sind in der Regel auch schon ziemlich stark belastet. Aber das Problem ist, wir können das ja nicht im Vorfeld testen. Wir wissen ja nicht immer genau. Erstens, also wenn man die Sachen im Supermarkt einkauft, dann weiß man ungefähr, wo sie herkommen. Heutzutage werden ja Fanggebiete ausgewiesen. Man kann ungefähr abschätzen, wo der Fisch herkommt. Also man könnte, wenn man unbedingt Fisch essen möchte, kann man hier durchaus sagen, okay, wenn ich jetzt was irgendwie ein Fanggebiet, sage ich mal, vor Grönland habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier die Belastungen hoch sind, nicht so ausgeprägt, als wenn ich weiß, es kommt aus der Ostsee oder aus dem Mittelmeer. Das heißt, ich kann über die Fanggebiete durchaus einiges, sage ich mal, abschätzen, wie stark wohl die Belastung mit Umweltgiften in diesem Lebensmittel ist. Dann kommt dazu natürlich, je kleiner ein Fisch ist, desto geringer ist letztendlich die Konzentration. Weil ich sage, die kleinen Fische werden von großen Fischen gegessen und die großen Fische von werden sehr großen Fischen gegessen. So ist zum Beispiel ein Thunfisch viel stärker belastet, weil er eben diese Konzentration von den anderen Fischen, in die ja auch schon diese Umweltgifte konzentriert haben, einfach noch ja, mehr, immer mehr konzentrieren. Also wir nennen das ja die Nahrungskette. Je weiter am Ende einer Nahrungskette ein Lebewesen steht, desto höher sind die Umweltbelastungen. Wir stehen in der Regel auch ziemlich weit am Ende der Nahrungskette.
Ne? Also uns sollte man nicht essen. Kannibalismus nee. Nicht zu empfehlen. Nur aus Gründen der Schwermetalle.
Also, wie gesagt, von daher kann man hier sagen, was den Fisch betrifft, das ist das eine. Also ich empfehle grundsätzlich erstmal keinen Fisch mehr groß zu essen. Das kann man mal machen, ja, dass man mal sagt, okay, ich esse jetzt mal einen Fisch, aber so dauerhaft nicht. Dann werde ich auch häufig gefragt, ja, wie ist denn das zum Beispiel mit Bio-Zuchtlachs? Bio-Zuchtlachs. Gut, muss ich mir überlegen, wie wird der produziert? Der bekommt, ein Lachs ist ein Raubfisch. Das heißt, dieser Lachs muss mit Fisch gefüttert werden. Wo dieser Fisch gefangen wird, steht nicht drauf und ist auch in der Regel nicht Bestandteil von Biozertifikaten. Ja? Das heißt, häufig, also viel Fisch wird zum Beispiel vor Südamerika gefangen. Der wird nach Europa transportiert und dann an die Fischfarmen in Norwegen weitergeleitet. Das heißt, wir haben hier auch Einträge von Schwermetallen aus Regionen, von denen wir gar keine Ahnung haben, wo das herkommt, das Fischmaterial. Sicherlich kriegen die Bio-Lachse nicht so viel, vielleicht nicht so viel Antibiotika oder nicht so viel Genprodukte, Sojamais, also die kriegen dann ja auch andere Futtermittel noch dazu gemengt, damit sie nicht der teure Fisch nur gefressen wird sozusagen. Also selbst da, also ich sag mal, aus Überlegungen, wenn ich jetzt Lachs essen möchte, würde ich zum Beispiel zu einem Wildlachs greifen. Ja, das wäre aus meiner umweltmedizinischen Sicht noch eine Option, wo ich sage, da ist die Wahrscheinlichkeit von Einträgen, Umweltgiften nicht so hoch, als wenn ich jetzt einen Zuchtlachs habe oder einen Biolachs. Muscheln ist klar, braucht man nicht drüber sprechen. Die filtern Meerwasser raus, da ist das ähnlich, mit was die Belastung betrifft. Aber was viele auch nicht auf dem Schirm haben, ein anderes Produkt, was viel verwandt wird in der Küche, ist Meersalz. Da kriegen viele dann große Augen, denken, ja, das ist doch aber eigentlich gesund. Ja, das Problem ist allerdings, dass Meersalz im Durchschnitt ungefähr dreimal so viel Mikroplastikpartikel aufweist wie Steinsalz zum Beispiel. Mikroplastik ist aber, wenn es im Meer rumschwimmt, quasi wie ein Magnet für Umwelttoxine, Umweltgifte. Das heißt, die Konzentration am Mikroplastik von Umweltgiften ist um ein Vielfaches höher, teilweise um das 200-fache höher als im umliegenden Meerwasser. Das heißt, wenn ich dann dementsprechendes Meersalz mir zuführe, führe ich unter Umständen auch durchaus beträchtliche Mengen an Umweltgiften zu. Wobei die Mengen an Salz ja natürlich auch nicht so hoch sein sollten, aber das läppert sich. Und das ist ja auch die Problematik. Wir haben einfach so viele Belastungen. Und das ist ja das, was du schon sagtest. Wir müssen sehen, dass wir das Maß möglichst an vielen Fronten minimal halten oder so gering wie möglich, wie uns auch machbar ist. Manche Sachen können wir ja gar nicht mehr ausweichen. Aber wo wir die Möglichkeiten haben, selber was zu tun, und deswegen würde ich auch zum Beispiel beim Meersalz sagen, lieber ein Steinsalz nehmen.
Ja, Mikroplastik ist ein interessantes Stichwort. Wie sieht das denn überhaupt dann auch in Fischen und anderen Meeresgetieren aus? Wir hatten ja jetzt nur über Quecksilber gesprochen, aber das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein Thema, oder?
Genau, auch das. Also mir hat ich, es gibt von, ich glaube von Foodwatch, die haben das mal ausgerechnet. Ich glaube, wenn man einmal die Woche Fisch isst, dann nimmt man pro Jahr ungefähr 11.000, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr so genau, aber es war schon eine enorme Menge, 11.000 Mikroplastikpartikel allein nur deswegen zusätzlich auf, also als Mensch, ja, durch die Aufnahme von Fisch. Also das ist schon etwas, ein weiterer Grund eigentlich, um auf den Fischkonsum zu verzichten, aus meiner Sicht. Und ich meine, die Überfischung der Weltmeere ist natürlich auch noch ein anderes politisches und Umweltthema, was man nicht auch noch durch Fischkonsum noch zusätzlich, sage ich mal, mit antreiben muss.
Ja, wie problematisch ist denn Mikroplastik überhaupt denn im Körper? Bei Quecksilber weiß ich Bescheid. Bei Mikroplastik frage ich mich, was macht das im Körper? Was blockiert es oder was für Dysfunktionen können dadurch entstehen?
Also da der Mikroplastik ja aus ganz vielen unterschiedlichen Substanzen besteht, das ist ja nicht eine einheitliche Substanz. Wir können im Prinzip kannst du alle Eigenschaften oder auch negativen Eigenschaften, die wir eben von normalen Plastik in Anführungsstrichen kennen, kannst du natürlich auch auf das Mikroplastik übertragen. Viele Plastiksorten, gerade aus der Vergangenheit, enthalten hormonähnliche Substanzen. Das heißt, die haben eine Hormonwirkung auf den Menschen. Und das schon in sehr, sehr, sehr kleinen Mengen. Gerade der Klassiker, den wir hier nennen können, ist das Bisphenol A oder BPA auch genannt. Wenn man sich ein bisschen mit Kunststoffen beschäftigt hat, dann weiß man, dass mittlerweile auch immer mehr Hersteller dazu übergehen, Kunststoffe BPA-frei oder Bisphenol A-frei zu halten. Ja? Aber das wäre so eine Substanz, ja, die auch schon in geringsten, kleinsten Mengen zum Beispiel das Hormonsystem beeinflussen bzw. blockieren kann. Also oder in eine bestimmte Richtung. Also Bisphenol A ist eine östrogenähnliche Substanz, ist auch so damals nicht entwickelt worden. Eigentlich war man damals auf der Suche nach einem Östrogen, nach einem synthetischen Östrogen und ist dann auf diese Substanz, dieses Bisphenol gekommen. Kurze Zeit später allerdings hat man andere Wege gefunden, um Östrogene zu produzieren. Und das Bisphenol wurde dann in dem Bereich eigentlich nicht mehr eingesetzt. Aber als Kunststoff hat es sich super technisch nutzen lassen. Und dementsprechend, und das ist eine Substanz, da werden Millionen von Tonnen jedes Jahr produziert. Und ein Großteil landet auch in der Verpackungsindustrie und dann letztendlich auch diesbezüglich auch in unseren Lebensmitteln. Was ich eben ernannte, diese zum Beispiel Zahnversiegelung, also Zahnversiegelung, was Kinder heute bekommen, also in diesem Kunststoff zum Beispiel, sind auch in vielen Fällen immer noch diese BPAs mit drin. Also das ist etwas, was aus unserer Umwelt im Moment zumindest kaum wegzudenken ist, diese hormonaktiven Partikel aus dem Plastik. Ansonsten so ganz viel weiß man nicht. Man nennt es sogenannte Disruptoren. Das heißt, sie können verschiedene Enzyme blockieren in unserem Körper. Aber wie gesagt, dass die Vielzahl dieser Mikroplastikpartikel eben auch noch zusätzlich eben zum Beispiel mit anderen Umweltpestiziden und so weiter auch noch sozusagen angehaftet sind. Ne? Ist das so ein Konglomerat, was sich eigentlich gar nicht überschauen lässt? Wir wissen ja heutzutage, also in der Medizin sagen wir ja immer, wenn du ein Medikament nimmst, da dann weißt du, was du für Nebenwirkungen hast. Wenn du zwei Medikamente einnimmst, dann kannst du die Wechselwirkung noch gerade überschauen. Spätestens ab dem dritten, ja, ist das quasi kaum noch möglich, um abzuschätzen, was für Interaktionen diese drei Substanzen in deinem Körper letztendlich haben und was das letztendlich bewirken kann. Und wenn man dann überlegt, manche Patienten, also bei uns haben die Gott sei Dank das nicht so viele, aber wenn so Patienten neu zu uns kommen, dann kommen die mit 10, 15 verschiedenen Medikamenten, also nicht Nahrungsergänzung, ne? Medikamente. Das kann kein Mensch mehr abschätzen, was das alles mit unserem System macht. Und das gilt natürlich auch für diese Umweltgifte. Ne? Wir haben so viele unterschiedliche Umweltgifte, das ist unglaublich. Von vielen wissen wir überhaupt nicht, was sie mit uns machen.
Ja, und die gehen halt dann auch noch mitunter tödliche Synergien ein. Also Mikroplastik genau. Als Magnet ist dann schon quasi ein multitoxischer Cocktail an sich.
Ja.
Da kann einem alles begegnen, auch inklusive genau. Schwermetalle und Pestizide und so weiter. Sollte man also vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser. Vielleicht muss ich meine Strategie überdenken. Ich esse bisher noch kleine Fische, mache das manchmal mit Chlorella zusammen. Ich bin zwar in meinem eigenen Protokoll von Chlorella abgekommen, aber so sozusagen, um ein bisschen die Schwermetalle zu binden. Aber was mir so ein bisschen fehlt, da habe ich heute noch mit einem anderen Kollegen darüber gesprochen, dass ich einfach mal so einen Fisch, so eine Auster oder irgendwas irgendwo hinschicken kann. Sag, guck doch mal bitte nach, was da drin ist. Hast du da Adressen in so eine Richtung?
Also es gibt, also wir machen das nicht, aber es wird hier langsam ein bisschen dunkel. Ich mache mal gerade das Licht an, dann könnt ihr mich besser sehen. Oder könnt ihr mich noch
sehen? Nee, das ist okay, super. Sehen? Wir sehen dich toll.
Also ich habe zum Beispiel, das war eigentlich auch ganz interessant, wir haben also das Labor zum Beispiel, wo wir die Sachen hinschicken, die würden sowas machen. Wir haben nämlich einen ganz interessanten Fall gehabt. Da hat eine Patientin, wir haben Bor mitgemessen, Bor als Spurenelement. Und sag mal so, der Referenzbereich, wo wir sagen, also man kann zu wenig Bor haben. Es gibt natürlich auch durchaus zu viel. Und wir sagen also, sagen wir mal so, bis 100 ist es okay im Blut. Es hatte die aber Werte von bei der ersten Messung bei 3.000, bei der zweiten Messung bei 8.000, dann bei 13.000. Ich dachte, wo kommt das her? Ja? Und wir haben dann recherchiert, es war ein Nahrungsergänzungsmittel in diesen aus den USA, was extrem viel Bor enthielt. Mhm. Und wie gesagt, da haben wir auch, weil wir wussten, sie hatte drei verschiedene von diesem Hersteller. Und dann haben wir die da, weil was anderes konnte es nicht sein, und dann haben wir die da zu diesem Labor hingeschickt und die haben uns dann eine Analyse gemacht, wie viel da in diesen einzelnen Proben drin ist. Also die machen das schon. Also da kann man schon ankreuzen auch. Das machen wir nicht so häufig, aber ja, ist möglich. Ansonsten gibt es in Bremen ja auch noch ein großes umweltmedizinisches Labor. Die machen auch sehr viel Analysen. Also es gibt schon so ein paar Labore, die solche Analysen machen.
Okay.
Aber apropos zu deinen kleinen Fischen, kleine Anekdote. Ich war mal 2 Wochen auf Korfu, wusste auch schon um den Fisch und habe da, ich glaube, 3-mal oder 4-mal auch extra diese ganz kleinen Dinger gegessen, ja, von Fischen. Die machten da so kleine Mini-Teller, also so Mini-Fische machten. Vor dem Urlaub lag mein Quecksilberspiegel im Blut bei 1,3. Also bei unserem Labor ist so der Grenze ist so bei 1. Ne? Ich lag so etwas drüber, 1,3. Nach dem Urlaub lag ich bei 2,8. Also fast doppelt so hoch. Ja? Mhm. Also ich habe dann komplett, also vorher hatte ich immer noch gelegentlich Fisch gegessen, also vor dem Urlaub. Hier zu Hause, tiefgefrorenen Fisch, so Fanggebiet Grönland und Co. Hab dann ab dem Moment, ab dem Urlaub, gar nichts mehr gegessen an Fisch. Nach 3 Monaten war ich dann auf 0,8. Also in dem Bereich, wo wir ungefähr, also wo wir dann schon, das ist schon der grüne Bereich, ne? Also so komplett gar kein Quecksilber finden wir eigentlich gar nicht, ne? Aber wir haben halt, das Labor hat halt einen bestimmten Grenzwert festgesetzt und also wie gesagt, auch kleine Fische und kleine Portionen können doch auch leider schon zu einer Belastung führen. Also vielleicht einfach mal messen. Das ist im Übrigen auch eins meiner gern genutzten Formulierungen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt also einfach auch mal messen und kontrollieren.
Okay.
So also, nach dem Motto, bin ich gut versorgt, kann ich drauf vertrauen, aber vielleicht ist es auch mal sinnvoll, das einfach mal zu messen.
Ja, also entweder schicke ich den Fisch irgendwo hin oder ich mache eine Blutprobe vor und nachher und schaue dann in mir selber drin, wie sich das da ausgewirkt hat. Okay, lass mal die Fische beiseite legen, obwohl es ein, ja,
es ist ein spannendes Thema, ja.
Spannend und auch traurig. Ich mag es halt, ich wohne hier an der Küste, ich esse halt auch Austern, weil die sehr viel Zink haben. Aber ich habe sie nicht gemessen, die Austern. Deswegen ist das schon so eine Sache, wo ich sage, mache ich das richtig? Ich weiß es nicht.
Also Zink auch ist da ist es, ja, man muss ja auch gucken, also wie gesagt, wie du ja schon selber sagst, also da spielen natürlich auch Dinge, erstmal hast du ausreichend Zink, Selen, Mangan zum Beispiel, um diese Sachen auch wieder loszuwerden, ja, das ist das eine. Dann gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede, wie du die Sachen überhaupt aufnimmst. Wir nehmen ja nicht alle das 100% 1:1 auf, was wir in unserer Nahrung wiederfinden. Das ist manchmal von Vorteil, wenn es um Schwermetalle geht. Das ist manchmal von Nachteil, wenn es um zum Beispiel gute Sachen gibt, wie Mikronährstoffe oder so weiter. Ne? Das ist ja nicht so, wenn ich oben was reinstecke, dass das automatisch dann auch ankommt. Schönes Beispiel, ich habe ein Ehepaar, beide pensioniert, beide gleich groß, ernähren sich gleich, haben dasselbe zum Beispiel Vitamin D genommen, eingenommen, über denselben Zeitraum, sehr gewissenhaft, ja. Er ist auf einen Spiegel von 35 gekommen und sie war bei 85. Ja? Also obwohl beide dasselbe eingenommen haben, über denselben Zeitraum, sehr unterschiedliche Aufnahme von zum Beispiel in diesem Fall einem Nahrungsergänzungsmittel. Das gilt aber letztendlich ja auch für andere Lebensmittel und aber auch für Schadstoffe. Der eine hat zum Beispiel Begriff Leaky Gut, durchlässiger Darm, ja. Der kann sich unter Umständen zum Beispiel nicht so gut abschirmen gegen bestimmte Belastungen, die im Darm sind, wie jemand, der einen guten Darm hat und eine gute Darmbarriere hat. Also das ist sehr individuell.
Lass mal eine andere Ernährungskategorie sozusagen
aufmachen. Ja, gerne.
Wie sieht es denn, oder andere Giftstoffkategorie auch? Lass mal, du hattest Arsen schon mal angesprochen. Da fällt mir als erstes zum Beispiel das Thema Reis ein.
Ja.
Überhaupt Arsen, was ist das für ein Stoff? Wie kommt man da dran und ist das, wo findet man den und ist das problematisch?
Also natürlich ist auch Arsen problematisch und wie du schon gerade gesagt hast, die Pflanze, die Reispflanze ist eine Pflanze, die dafür bekannt ist, dass sie Arsen aus dem Boden rauszieht. Das heißt, wenn im Boden oder auch in der Umwelt Arsen vorhanden ist, dann wird die Reispflanze diesen Arsen aufnehmen und stärker speichern als andere Pflanzen das tun. Wir kennen zum Beispiel Pflanzen, die zum Beispiel Selen gut aufnehmen können. Das ist die Paranuss. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob du Paranüsse zu dir nimmst, aber ich habe viele Patienten, die...
Ja, nicht mehr.
Nicht mehr. Also die, auch da muss man natürlich gucken, wo sie herkommt. Aber prinzipiell ist das zum Beispiel auch eine Pflanze, die ein bestimmtes Spurenelement, in dem Fall Selen und Reis, eben wie das Arsen sammelt. Aber ich sehe auch Arsenbelastungen bei Menschen, die eben keinen Reis essen. Dann kommt er in der Regel aus dem Fisch. Also wenn ich bei meinen Patienten Reis und Fisch weglasse, dann geht normalerweise auch der Arsenspiegel wieder, also der erhöhte Arsenspiegel wieder runter. Also wie gesagt, haben wir beides. Ne? Bei beiden Sachen, jetzt muss man natürlich gucken, heutzutage werden ja immer mehr Produkte auch mit Reis hergestellt, sei es, sagen wir mal, getreidefreie Brote zum Beispiel, finden wir viel Reis. In Nudeln finden wir mittlerweile Reis. Ich habe Chips hier schon gehabt mit Reisbestandteilen. Also Reis wird vermehrt eingesetzt. Und diese Fähigkeit, Arsen zu sammeln, das macht auch die Pflanze, die Reispflanze, die in einem Biofeld steht. Ja? Das heißt auch eine Bio-Reispflanze, wenn in diesem Boden Arsen vorhanden ist, wird diese Biopflanze auch arsenhaltig sein. Ja? Also Bio ist in diesem Fall, gerade wenn es ums Arsen geht, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wo man sagen könnte, hier finden wir kein Arsen. Es hat mal Untersuchungen gegeben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, schon ein bisschen her, war es wohl so, dass der Reis, der zum Beispiel aus Ägypten kam, relativ gut abschnitt, was die Arsenbelastung betraf. Das ist schon ein bisschen länger her. Bin auch nicht immer im Thema bei allen Sachen. Aber ich meine, heutzutage, es steht nicht drauf, wo der Reis herkommt, normalerweise. Manchmal steht es drauf, wo er herkommt. Aber wie gesagt, also selbst im Bio-Reis finden wir teilweise durchaus deutliche Mengen von Arsen. Ja, Arsen blockiert biochemisch gesehen zum Beispiel die Energieproduktion in der Zelle, also das ATP wird blockiert durch Arsen und auch die DNA, also unsere Gene, wenn die repariert werden müssen, können die zum Beispiel auch diese Reparaturmechanismen werden zum Beispiel auch durch Arsen blockiert. Und dementsprechend hast du letztendlich dann durch Arsen auch Auswirkungen eigentlich in jedem Zellsystem, in jeder Zelle. Jede Zelle kann letztendlich geschädigt und blockiert und belastet oder problematisch werden, wenn sie mit Arsen belastet ist. Ähnlich eigentlich wie Quecksilber auch. Quecksilber ist zum Beispiel bekannt für das Nervenwachstum. Es hat einen hochtoxischen Effekt auf das Nervenwachstum. Und die Belastung die Belastung aus Fischen, was wir schon gesagt haben, ist zum Beispiel um ein Vielfaches höher als die Belastung, wenn jemand noch Amalgamfüllung hat. Also ich sage immer, wenn du mit Quecksilber belastet bist, hör erst auf, Fisch zu essen, bevor du deine Amalgamfüllung raus ist. Natürlich ist das auch eine Belastung, Amalgamfüllungen. Ja? Das für den Fisch ist wesentlich ausgeprägter, so, zumindest aus meinen Laborergebnissen, die ich hier immer wieder sehe. Ja?
Okay. Und bei dem Reis wollte ich noch hinzufügen, auch da muss man, ich habe eine Studie gelesen auf PubMed, wie man das, sagt man auf Deutsch, wie man das Arsen reduzieren kann. Und da ging es halt darum, dass die Studien gemacht haben, wenn man das wäscht, wenn man es kocht und so weiter. Also dass man da die Arsenbelastung sozusagen halbieren kann beispielsweise. Ich war früher, noch bevor ich eigentlich so in den Gesundheitsbereich gekommen bin, aber da habe ich immer so gesagt, im Zweifel für die Natur, das finde ich immer noch in Ordnung und deswegen waren für mich Vollkornprodukte immer per se besser. Ja, da habe ich meine Meinung redigiert mittlerweile. Das hat vor allen Dingen mit auch vielen Fraßschutzstoffen zu tun, die wir halt in den Schalen finden. Ja, und deswegen muss man auch sagen, wird dann teilweise auch einfach, wenn eben nicht Vollkornprodukte benutzt, schon in vielen Kulturen und seit langer Zeit auch. auch wenn in der Schale durchaus natürlich auch Nährstoffe sein können, aber es sind halt auch viele Antinährstoffe da drin. Und es findet sich dann mehr Arsen in der Schale. Das führt dazu, dass der weiße Reis weniger Arsen hat als der tollste Bio-Vollkornreis, den man teuer irgendwo kauft.
Genau, und das Kochwasser möglichst eben nicht nutzen, sondern in möglichst viel Wasser kochen den Reis. Ja, und dieses Wasser dann letztendlich auch entsorgen, ja, dieses Reiswasser. Also der Klassiker ist ja so, dass man nur so viel Wasser dazu gibt, ja, dass er dann komplett weg ist. Idealerweise ist es so, dass man, ja genau, aber idealerweise, weil, ne, also wenn du das wirklich in viel Wasser, du kannst Reis auch in viel Wasser kochen, ja, Und wenn du dann das Wasser, das war in dieser Studie, ich glaube, die du erwähnt hast, da haben die das auch mitgetestet, wenn du eben das in viel Wasser hast, dann kannst du dann noch mehr, sag mal, von dem Arsen entsorgen. Ja? Mhm. Und ja, also okay, wieder, ja. Kochwasser entsorgen, okay, nicht nutzen.
Ich war so stolz darauf, dass ich das so bang, so genau geteilen kann. Aber ich bin selber kein großer Reisesser, außer wenn ich auf Reisen bin. Ja, dann okay. Kommt man da oft nicht drum herum. Allerdings ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe gerade Labor gemacht mit Biovis für meine Tochter und da kam einiges zutage, unter anderem, dass sie halt eine ganze Menge von Nahrungsmittelallergien hat, wie ich auch. Und unter anderem eigentlich alle Getreide, also Gluten vor allen Dingen und damit eigentlich praktisch sämtliche Getreide. Und jetzt stellt sich für sie die Frage, was esse ich jetzt noch? Es kommen dann noch Milchprodukte dazu und Eier auch noch. Und da ist jetzt halt dann jetzt Reisnudeln und solche Sachen, also sie wohnt nicht bei mir, muss ich dazu sagen, kommen jetzt halt dann irgendwie, werden jetzt populär. Und dann habe ich jetzt schon am Wochenende zu ihr gesagt, ja, beziehungsweise ich habe es mir dann selber gedacht, und was mit dem Arsen? Okay, ich werde das Thema mal viel Wasser beim Reis ansprechen und dann noch nach ein paar Alternativen suchen.
Also ich hab jetzt gerade Maisnudeln gehabt. Maisnudeln schmecken auch sehr lecker übrigens, kann man auch gut schon essen. Also es gibt mittlerweile da viele Produkte auf dem Markt, die das immer leichter machen, sich auch, sag mal, ohne Getreide zu ernähren. Also ich bin in vielen Fällen ganz deiner Meinung, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, sich mit Vollkorngetreideprodukten zu ernähren, zumal wir das gar nicht immer testen können. Also was bei euch gemacht worden ist, das ist wahrscheinlich dieser IgG-Test.
Ja, wir haben Gesamt-IgG gemacht, ja.
Genau, der IgG-Test ist aus meiner Sicht, was Nahrungsmittelallergien betrifft, nicht so super, sag ich mal so, die Validität, wie lange so ein Test seine Aussagekraft hat, ist maximal ein halbes Jahr aus meiner Sicht. Ja, wir haben das ganz häufig schon gehabt, die Patienten sind dann auf Tomate allergisch, lassen Tomate wegessen, dafür ganz viel Paprika, machst du nach einem halben Jahr den Test. Dann ist die Tomate nicht mehr positiv, aber dafür dann der Paprika. Also für mich sind diese Tests eigentlich, was du jetzt geschildert hast, eigentlich mehr ein Hinweis darauf, dass der Darm nicht in Ordnung ist und dass man den Darm sanieren muss, ja, in dem Fall. Das heißt, die Darmbarriere ist nicht optimal. Wenn wir jetzt übrigens mal nochmal bei den Umweltgiften sind, die Überlegung, was tue ich dem Darm alles an? Wenn ich Nahrungsmittel zu mir nehme, wo Emulgatoren drin sind, das ist in ganz vielen gekauften Lebensmitteln, ja, sind Emulgatoren. Was machen Emulgatoren? Die sorgen eigentlich in diesem Lebensmittel dafür, dass zum Beispiel wässrige und fettige Anteile sich nicht voneinander trennen. Wenn Emulgatoren aber auf die Darmschleimhaut treffen, dann verändern sie diesen Darmschleim und er wird zum Beispiel durchlässiger. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo man darauf achten sollte, wenn es um Ernährung geht. Also die ganzen Lebensmittelzusätze. Je mehr Lebensmittelzusätze, je länger die Liste eines Lebensmittels ist, was da alles zugesetzt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es für unsere Gesundheit nicht gut ist. Dasselbe, also da gibt es auch schöne Studien, eine Studie von der Charité zu diesen Emulgatoren, das ist also der Abstand zwischen unserem Immunsystem und dem Darminhalt deutlich verringert wird. Und wenn das der Fall ist zum Beispiel, dann kommen auch normale Lebensmittel in Kontakt mit unserem Immunsystem und unser Immunsystem fängt an, Antikörper vom Typ IgG darauf zu basteln. Ja? Und dann gibt es eine gewisse Sensibilisierung, die muss aber nicht unbedingt zu Symptomen führen. Wir haben ganz häufig Patienten, die auf alles mögliche IgG-Antikörper haben, aber wenn sie diese Sachen weglassen, keine Verbesserung haben. Bei manchen ist es so, die haben eine Verbesserung, zumindest vorübergehend.
Ja, ich habe die ganz klar. Ich habe also auch diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten / Allergien, also Typ 3 Allergien, sagt man dazu. Und das war für mich, war das ein Augenöffner. Ich hatte sowieso schon immer vermutet, dass mit der Milch, dass das nicht so gut bei mir funktioniert. Ja. Aber auf meinem Weg zur Gesundheit habe ich dann halt viele, ich habe dann irgendwann natürlich Gluten weggelassen und so weiter, habe viele Nüsse gegessen, habe dann irgendwann auf die ganzen Getreide weggelassen, dafür aber Buchweizen, also die Pseudogetreide. Getreide, Quinoa und solche Sachen. So, was kommt aber raus? Besser ging es mir dann übrigens nicht. Was kommt dann am Ende raus, als ich dann mich endlich getestet habe auf über 200 Nahrungsmittel? Ich habe eigentlich keine wirkliche Allergie, was Gluten und so weiter angeht. Ich glaube nicht, dass es mir gut tut, aber da habe ich keinerlei Reaktion, aber Buchweizen, Amaranth, Quinoa, sämtliche Nüsse, ja.
Das ist das, was ich gerade gesagt habe, weil du das in letzter Zeit viel gegessen hast.
Ja, aber es ist halt so, ich könnte es vormachen, wenn ich jetzt heute Abend richtig viel, also muss ich mir schon ein bisschen Mühe geben, aber das habe ich durchaus auch schon gemacht in meinem Leben, bestimmte Dinge esse, es könnte auch eine Schale vom Kürbis sein, bestimmte Produkte, aber eben Nüsse esse, sehe ich morgen aus, ich hab sogar Fotos davon, ich habe das neulich in meinem Newsletter verschickt, als hättest du mich aufgepumpt irgendwo, als wenn ich irgendwo von der Dampfwalze überfahren wurde. Und das war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war das halt öfter so, dass ich morgens in den Spiegel geschaut habe und habe mir gedacht, mein Gott, Uncas, du versuchst alles, um gesund zu werden oder machst alles für deine Gesundheit und siehst trotzdem so scheiße aus.
Ja, ja,
was
genau.
Ist hier los? Und das hatte definitiv damit was zu tun. Also ich habe damit große Erfolge sozusagen erzielt und das ist ja, obwohl ich es gar nicht hundertprozentig vermeide, aber das ist einfach auch eine große Entlastung fürs Immunsystem. Es reduziert
vorübergehend
Entzündung.
Auf jeden Fall.
Meine
ja.
Entzündungsmarker waren hoch. Ich meine, ich bin auch sehr schwer metallbelastet und so weiter, aber das sind alles Dinge, die letzten Endes dann auch ineinander spielen. Also, ja.
Vielleicht nochmal zu gerade, wo du das Getreide angesprochen hast. Es ist ja so, dass Getreide tatsächlich immer mehr Menschen Probleme macht. Und es ist nicht nur die Allergien, es ist auch nicht das Gluten. Es sind die sogenannten ATIs, das sind diese Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Amylase und Trypsin sind Enzyme. Die ATIs, die machen sehr vielen Menschen auch Probleme und Verdauungsprobleme. Und das Problem ist, dass wir das gar nicht testen können. Das heißt, wir testen zum Beispiel, ich teste meine Patienten gar nicht mehr auf Glutenunverträglichkeiten. Ich sage einfach, lass das Getreide erstmal jetzt zum Beispiel 2-3 Wochen komplett weg und guck, was es mit dir macht. Geht es dir besser? Und wenn es dir nicht besser geht, dann fang von mir aus wieder damit an. Aber grundsätzlich diese ATIs, diese Amylase-Trypsin-Inhibitoren, und das, ob man das jetzt als Umweltgift bezeichnet, es ist eigentlich eine natürliche Substanz. Aber durch Züchtung hat man versucht, diese ATIs möglichst hoch zu züchten, damit man weniger Pestizide einsetzen muss. Ja? Diese ATIs machen nämlich nicht nur uns Bauchschmerzen, die machen auch den ganzen Fressinsekten Bauchschmerzen. Und deswegen hat man versucht, diese möglichst hoch zu züchten. Deswegen sind eben diese alten Getreidesorten wie Einkorn und Emma, die noch nicht hochgezüchtet sind, in der Regel wesentlich besser verträglich als diese hochgezüchteten Getreidesorten wie Weizen, Roggen, aber auch Dinkel. Dinkel ist ja auch eine Weizenart. Also von daher, wenn man das macht, dann sollte man hier auch darauf achten, dass man möglichst wenig von diesen ATIs zu sich nimmt.
Ja.
Für den Darm.
Ja, es muss nicht immer alles Ex und Hop sein. Ich habe heute auch schon mit einem Kollegen darüber gesprochen. Man muss nicht sagen, hey, nie wieder Brot. Es muss jetzt auch nicht irgendwie das glutenfreie Brot unbedingt sein. Wobei, auch das kann man vernünftig machen. Es ist selten, dass man das findet. Besser lernt man das und sucht sich entsprechende Rezepte raus. Aber man kann ein sehr hervorragendes Sauerteigbrot mit Emma machen. Das kann man selber machen, dann lässt man es richtig gut durchgären, dann hat man da nochmal dann einen Vorteil einfach, dass die Bakterien da auch mit das Gluten und so weiter zersetzen und dann bekommt man dann eine sehr gute Verträglichkeit, das enthält auch mehr Mineralstoffe als sonstiges Getreide und nicht so viele Antinährstoffe. Deswegen haben ja die alten Kulturen auch immer auf Fermentation, Einweichen und so weiter diese Prozesse gesetzt, weil sie wussten, dass es ansonsten nicht verträglich ist. Wir müssen mit dem Pflanzenreich, müssen wir Tricks anwenden. Als Menschen sind wir sowieso darauf angewiesen, in der Ernährung immer Werkzeuge zu benutzen. Also es hat, also als wir noch gar keine Werkzeuge hatten, da waren wir relativ hilflos und die menschliche Entwicklung ist nicht sehr weit gekommen. Das Gehirn war ganz klein. In dem Moment, wo wir einen Faustkeil hatten und damit ein Messer zur Verfügung gestanden hat, hat sich unsere Entwicklung dramatisch beschleunigt. Und wir sind halt als Menschen letzten Endes ganz schwache Wesen. Und das Einzige, was wir haben, ist unser Verstand. Und wir haben die Möglichkeit halt, müssen alles außerhalb unseres Körpers vorprozessieren.
Ideal ist das, ja. Das wäre auf jeden Fall der ideale Weg, dass wir im Vorfeld, sage ich mal, die Sachen schon fermentieren, vorverdauen, zerkleinern und so weiter. Dann haben wir vielmehr die Chance und auch die Möglichkeit, die Sachen, die wir wirklich brauchen, die uns gut tun, letztendlich auch aufzunehmen.
Ja. Wie sieht es eigentlich mit, du hattest eben schon mal kurz bei dem Thema der Emulgatoren nochmal so angedeutet. Für mich ist das auch ein wichtiges Thema. Ich empfehle den Leuten immer, kauf nichts, was eine Verpackung hat. Es gibt ja auch solche nicht deklarierten Zusatzstoffe in industriellen Lebensmitteln. Kannst du dazu was sagen?
Ja, gut, also letztendlich, was du eben schon mal sagst, also das wäre grundsätzlich natürlich schon mal ein super, super Tipp, wenn ich Sachen kaufe, die nicht verpackt, die nicht eingeschweißt sind, dann habe ich schon mal deutlich mehr Nutzen für meine Gesundheit, weil ich einfach weniger Substanzen, ich meine, wir haben so viele deklarierbare oder auch nicht deklarierbare Zusätze. Also teilweise ernähren sich, also man hat das mal ausgerechnet, dass so der Durchschnittsmensch quasi auf ungefähr ein Drittel sein von dem, was er zu sich nimmt, sind Nahrungsergänzungen, ne? Also Zusätze zu Lebensmitteln, damit sie eben gut aussehen, damit sie lange haltbar sind.
Ein Drittel,
ja.
Das ist ja der Wahnsinn.
Das ist der Durchschnitt, ne? Also ich meine, jemand, der sich gesund ernährt, ist es nicht, aber das ist halt ja richtig viel, ne? Also es ist richtig viel.
Ja.
Also von daher, ich meine, die Sachen, die nicht deklariert werden, viele Sachen müssen natürlich, oder das meiste muss ja auch deklariert werden. Manche Sachen werden natürlich nicht deklariert. Schönes Beispiel, zum Beispiel, ein viel vorkommende Lebensmittelzusatz ist die Zitronensäure. Damit ist nicht gemeint der Saft aus einer Zitrone, sondern das ist die Zitronensäure. Die Zitronensäure wird industriell hergestellt unter Verwendung von Schimmelpilzen, und zwar von dem schwarzen Aspergillus niger, der schwarze Schimmel. Ein hochtoxischer, hochgiftiger Pilz. Ich selber kann hier sagen, ich merke manchmal, also wenn ich Lebensmittel zu mir nehme, wo Zitronensäure, also ich mittlerweile kann ich sagen, vermeide ich das so gut es geht, aber ich reagiere darauf, auf diese Zitronensäure. Das heißt, in dem Fall ist diese Zitronensäure wohl nicht hundertprozentig super gereinigt worden von diesen Schimmelpilzen. Das heißt, es gibt Spuren, Anteile von diesen Schimmelpilzen. Da gibt's auch Belege zu, dass die eben nicht hundertprozentig gereinigt werden. Aufgefallen ist mir das von Markenprodukten. Ich sag mal, wenn ich mal ein Glas Cola trinke, wo Zitronensäure drin ist, oder in Cola ist keine drin, in Pepsi ist zum Beispiel Zitronensäure drin. Da habe ich in der Regel keine Probleme. Aber wenn ich mal ein anderes Produkt nehme, wo Zitronensäure drin ist, habe ich schon Probleme. Und ich kann es wirklich teilweise, ich habe dann manchmal schon gesagt, ich habe gestern irgendwas gegessen, da muss Zitronensäure bei gewesen sein, weil ich habe es an mir gemerkt, dass das wieder der Fall war. Ich bin in meiner Küche am Kram gewesen nach den Verpackungen, in Anführungsstrichen, ja, und siehe da, ich hätte es nicht gedacht, dass ich habe gar nicht raufgeguckt, ja? Ich hatte auch nicht die leiseste Ahnung, dass in dem Lebensmittel Zitronensäure drin war. Aber ich habe es an meinen Reaktionen gemerkt, ja, da muss irgendwo was gewesen sein, wo Zitronensäure bei war. Also so ja. Heftig ist das. Und das sind Sachen, die da werden natürlich nicht deklariert. Da steht nicht drauf, ist hergestellt aus Aspergillus niger.
Ja, und
Das muss man
es sind
wissen.
noch Reste davon drin.
Und es
Ja, und da,
können noch Reste drin sein.
ja,
Ja?
und es, also es gibt halt die Lebensmittelverordnung und da gibt es einfach so eine Grenze. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Milligramm oder so, aber unter einer bestimmten Grenze müssen Stoffe nicht angegeben werden. Das heißt, es können in einem industriell hergestellten, selbst in einem Bio-Produkt letzten Endes, hunderte von Stoffen drin sind, von denen wir keine Ahnung haben. Wir wissen nicht, wie sie in Wechselwirkung treten. Wir wissen überhaupt nicht, was dran ist.
Nee, ich meine, so wie im Apfelsaft. Ich meine, da steht auch nicht drauf, dass da Alkohol drin ist. Ja? Im Apfelsaft. Ja. Auch da ist es genau dasselbe, was du gerade sagst. Im Apfelsaft ist Alkohol, aber der ist unter, ich glaube, die Grenze ist da unter 0,5 Promille. Ja? Alles, was da drunter ist, wenn es 0,4 ist, hast du Alkohol drin. Aber du musst es nicht deklarieren, du musst es nicht da zeigen. Also da hast du vollkommen recht. Es gibt viele Sachen, die da wissen wir gar nicht, was da wirklich drin ist. Deswegen deine Empfehlung, ja auch, dass wenn es möglichst nicht verpackt ist und wenn möglichst nichts anderes an Zusätzen dabei steht, ja, wenn es wirklich das reine Produkt ist, dann bist du auf jeden Fall immer am besten aufgestellt.
Ja, okay, unsere Zeit ist rum. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben uns viel über Fisch unterhalten. Wir haben über ja, ganze Meerestiere gesprochen. Wir haben über Getreide gesprochen. Wir haben über den Darm gesprochen. Generell kann man sagen, je natürlicher die Nahrung ist, desto besser. Bio ist nicht unbedingt die Maßgabe dabei. Die Natürlichkeit ist für mich wichtig. Ich sag mal, wenn man eine direkte Linie ziehen kann, von der Sonne bis zu dem Nahrungsmittel, dann ist man schon mal auf einer guten Seite. Wenn dazwischen irgendwo eine Fabrik und ein LKW und ein Schiff und so weiter war, dann ist es mit der Lebendigkeit nicht mehr so weit her. Und wenn Verpackungen drumherum sind, dann ist allein schon von der Verpackung und von den ganzen industriellen Prozessen, muss man sich darüber klar sein, du hattest eben gesagt, bis zu einem Drittel, was ich völlig irrsinnig finde,
Es ist ja, es
an
ist.
Stoffen, die wir im Körper nicht zu suchen haben. Und ich wage zu behaupten, in meiner Ernährung bin ich davon zu 99,99% frei, weil ich einfach nichts esse, was eine Verpackung hat. Mache ich einfach nicht. Und
Genau.
das braucht man auch nicht, denn man kann einfach die Lebensmittel so immer noch ja gut kaufen und man kann sich da ein bisschen bemühen. Biodynamische Landwirtschaft, Gemüsekiste, selber anbauen,
Klasse.
Solawi, Gartensharing, Weidehaltung. Es gibt gute Möglichkeiten, auch in einer ziemlich verseuchten Umwelt, da dürfen wir uns alle auch an die eigene Nase fassen, möglichst plastikfrei, in hochwertigem Kochgeschirr, sage ich jetzt auch mal noch dazu, dass das keine Aluminiumtöpfe sind und so weiter und keine Teflonpfannen,
Genau.
also einfach mit ein bisschen Verstand rangehen und sagen, hey, wie kann ich wieder eigentlich kochen wie meine Oma? Und mit ganz natürlichen Dingen umgehen, sowohl was die Gegenstände angeht, mit denen ich hantiere, Verpackungsmaterialien, soweit wie es nur irgendwie geht, vermeiden. Und dann, ja, ist man schon mal unglaublich einen Schritt weitergekommen, denke ich. Ja.
Also vielleicht, da fällt mir gerade eine kurze Sache noch ein. Ich höre dann manchmal von manchen Patienten, ja, dann kann man ja gar nichts mehr essen.
Das
So.
stimmt ja nicht.
Ja, pass auf, genau. Und das ist wichtig auch vielleicht nochmal, dass man einfach anfängt, nach und nach seine Sachen umzustellen. Und wenn man es am Anfang vielleicht auch nicht hundertprozentig hinkriegt, ist das natürlich schon ein Vorteil für die Gesundheit. Und wenn ich eines nach dem anderen umstelle, verändere und mich da langsam hin entwickle, das ist ein Entwicklungsprozess, die wenigsten kriegen das von jetzt auf gleich hundertprozentig sofort hin. Das heißt, das ist ein Weg, auf den man sich macht. Man macht sich auf den Weg dorthin, seine Nahrung so umzustellen, dass wir hier, so wie du es beschrieben hast, möglichst eine natürliche Zufuhr von Lebensmitteln. Ja, also es gibt ja noch diese Unterscheidung zwischen Lebensmittel, fand ich, weil ich habe das mal, ich habe mit Kollat mich beschäftigt, da war ich 14 oder 15, da habe ich schon Bücher von Kollat, der war so ein Ernährungsdoc damals. Der hat das unterteilt in Lebensmittel, Nahrungsmittel und Füllstoffe. Ja? Also bei vielen Menschen sieht die Nahrung heutzutage, das sind Füllstoffe, vielleicht noch ein bisschen Nahrungsmittel, aber nicht unbedingt Lebensmittel, die noch lebendig sind. Ein Apfel, den ich gerade jetzt eben heute Morgen von meinem Baum hier gepflückt habe, wenn ich da reinbeiße, ja, da ist noch Leben drin. Ja, das ist ein Lebensmittel. Ja, wenn der, was ich, schon 2 Wochen unterwegs ist aus Neuseeland, ja, dann ist es vielleicht noch ein Nahrungsmittel, aber nicht mehr unbedingt ein Lebensmittel. In diesem Sinne finde ich, das hast du das auch sehr schön geschildert und erklärt, finde ich, wenn man das so umsetzen kann, dann ist man wirklich schon auf einem sehr guten Weg.
Ja,
So wie du es
und
geschildert hast.
genau, Philosophie der kleinen Schritte, muss man sich auch nicht selber bashen, wenn man nicht alles perfekt macht. Ich mache auch nicht alles perfekt, aber es ist ein Weg. Und je mehr Bewusstsein man da reinträgt und sagt, hey, ich möchte Qualität in meinem Leben haben, ich möchte auch Qualität in die Welt hinaustragen. Ich meine, wir sind ja dabei, den Karren hier mächtig an die Wand zu fahren. Und da muss man jetzt einfach auch für sich selber entscheiden, will ich das und möchte ich in meinem Bereich für meinen eigenen Körper und damit, man muss ja, kann ja auch selbst auch von mir aus egoistisch sein. Das führt ja dann auch dazu, weil wenn ich auf Mikroplastik möglichst verzichte, dann heißt das halt auch, dass ich gute Entscheidungen treffe für die Umwelt. Und die kann man auch ein
Ja,
bisschen mit im Auge behalten.
genau.
Ja, mein lieber Rainer, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wo kann man dich denn finden?
Also im Internet findet man mich unter Rainer Didier. Du kannst aber auch ganzheitliche Medizin eingeben, dann kommst du auch auf meine Internetseite. Die Praxis liegt, sag mal, im nördlichen nördlichen Deutschland sozusagen, also für die Leute, die es Bielefeld nicht kennen. Ich sage mal zwischen Hannover und Dortmund, das kennen noch einige.
Okay, also ja.
Aber letztendlich, also unsere Patienten, ich habe noch einen Kollegen mit drin, der ist mehr so im Bereich traditionell chinesische Medizin und Akupunktur unterwegs. Aber unsere Patienten kommen eigentlich aus mehr oder weniger ganz Deutschland hierher, auch aus dem Ausland. Und also wenn man uns sucht, dann findet man uns auch.
Okay, klar, den Link zu deiner Praxis werde ich natürlich unten drunter machen und das Video. Und ansonsten Bielefeld ist dann dein
So,
Ort.
ja, in der Nähe von Bielefeld. Es
In
ist
der
eigentlich
Nähe.
enger. Enger ist ein kleiner Ort neben Bielefeld, aber ja, also das passt schon.
Okay,
Ja, ich danke
vielen
dir
lieben Dank,
auch.
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und ja, dein Input. Mach's
Sehr
gut, lieber
schön.
Rainer.
Ja,
Tschüss.
tschüss.